Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, wir wollen hören als Predigttext auf ein ganz wunderbares Wort aus dem Lukas-Evangelium, aus Lukas 2, die Verse 25 bis 34 von dem gottesfürchtigen Simeon. Und siehe, ein Mann war in Jerusalem mit Namen Simeon. Dieser Mann war fromm und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels, und der Heilige Geist war mit ihm. Und ihm war ein Wort zuteil geworden von dem Heiligen Geist, er solle den Tod nicht sehen, er habe denn zuvor den Christus des Herrn gesehen. Und er kam auf Anregen des Geistes in den Tempel. Und als die Eltern das Kind Jesu in den Tempel brachten, um mit ihm zu tun, wie es Brauch ist nach dem Gesetz, da nahm er ihn auf seine Arme und lobte Gott und sprach: Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast. Denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen, den du bereitet hast vor allen Völkern, ein Licht zu erleuchten, die Heiden, und zum Preis deines Volkes Israel. Sein Vater und seine Mutter wunderten sich über das, was von ihm gesagt wurde. Und Simeon segnete sie. Amen. Wir wollen still werden und beten. Lieber Herr und Heiland, wir wollen dir Dank sagen für dieses Evangelium, das du uns schenkst, heute Morgen in unser Leben hinein. Wir wollen dich bitten, dass du uns dieses Evangelium öffnest für unser Leben, dass du sprichst durch diese wunderbaren heiligen Worte in dieser Predigt. Das wird nur dann gelingen können, wenn du selber, Herr, dieser Predigt deinen guten Geist schenkst. Und darum wollen wir dich alle miteinander bitten, segne du selber das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, als ich heute vor 3 Wochen den Abflug da vom Hochsitz gemacht hatte, aus 4 Meter Höhe und dann schließlich im Krankenhaus war, der Arm war kaputt, das sahen die Ärzte direkt, aber die haben sofort angefangen, mich zu untersuchen mit Ultraschallgeräten, ob ich denn innere Verletzungen hätte und all dieses, und haben erst untersucht und erst sich sehr spät dem Arm zugewandt. Und als sie festgestellt haben, dass das die einzigste nennenswerte Verletzung war, da hat die Ärztin gesagt: Sie haben aber großes Glück gehabt, das hätte ganz anders ausgehen können. Und das habe ich so ein bisschen mitgenommen in die Tage und habe mich immer wieder so damit beschäftigt, was wäre passiert, wenn das jetzt der letzte Tag gewesen wäre, nicht? Wenn der Herr dich da abberufen hätte. Unter anderem bin ich dabei dann auch auf die Frage gekommen, und zwar im Zusammenhang mit diesem Text, denn ich hatte das Lukas-Evangelium nochmal durchgelesen in der Zeit, in den letzten 3 Wochen, was wäre denn eigentlich gewesen bei meiner Beerdigung? Was hätten denn wohl die Leute über mich gesagt? Also wenn ich gestorben wäre, wäre dann hier in der Martini-Gemeinde aufgebahrt worden, was hätten denn die Leute dann so erzählt? Also, der Pastor Latzel war ein tüchtiger Pastor, manchmal war er ein bisschen cholerisch und eigensinnig. Was hätte meine Frau wohl gesagt? Hätte gesagt, war ein guter Ehemann, auch nicht ganz einfach. Was hätte meine Tochter gesagt? Er war ein guter Vater. So Gedanken habe ich mir dann so gemacht. Aber bei all dem, was dann vielleicht gekommen wäre, wenn es denn so ausgegangen wäre, was es ja noch nicht ist, ist mir eins klar geworden, dass es eigentlich vollkommen unerheblich ist, was meine Gemeinde über mich sagen würde, was meine Frau sagt oder auch meine Tochter oder irgendwelche anderen Leute, dass es nur eines gibt, was wirklich wichtig wäre, was über mich zu sagen wäre und dass das hoffentlich geschieht, nämlich dasselbe, was hier über den Simeon gesagt wurde. Das Wichtigste für mich wäre, neben all dem anderen, über das ich mich auch dann vielleicht posthum freuen würde, das Wichtigste für mich wäre, dass unser Herr und Heiland sagen würde, das war ein frommer Mann. Denn das wird hier über den Simeon gesagt. Es war Lukas, der schreibt, der Evangelist, aber es ist ja der Heilige Geist, der ihn führt. Also Gott gibt ein Urteil ab über diesen Simeon. Und es ist die höchste Qualifikation, die es geben kann für ein menschliches Leben, dass Gott über ein menschliches Leben sagt, das war ein Leben, das ein frommes Leben war. Er war ein frommer Mann, sie war eine fromme Frau. Und dem möchte ich mich jetzt gerne nähern, in diesem dieser Predigt, was das ausmacht, ein frommes Leben, was einen frommen Menschen ausmacht, auf das wir hoffentlich davon lernen können und Dinge umsetzen können für unser Leben. Und so habe ich die Predigt zu diesem Text überschrieben, was einen frommen Menschen ausmacht. 4 Punkte heute mitgebracht, heute Morgen. 1. Punkt, ein frommer Mensch hat den Heiligen Geist. 2. ein frommer Mensch erfährt Weisung durch den Heiligen Geist. 3. ein frommer Mensch dient Jesus. Und 4. ein frommer Mensch wartet auf Jesus. Das Erste, ein frommer Mensch hat den Heiligen Geist. Das wird hier betont. Also es wird gesagt, Simeon ist ein frommer, gottesfürchtiger Mensch. Und dann heißt es hier im Vers 25, und der Heilige Geist war mit ihm. Man könnte auch übersetzen, er ruhte auf ihm, war in ihm. Er hatte den Heiligen Geist. Das ist Kennzeichen für einen wahren, frommen Mann. Und das ist das Fundament, auf dem alles ruht. Ohne Heiligen Geist kann man nicht fromm sein. Fromm, so sagt es die Bibel, wenn man das sieht, wenn die Bibel von Frömmigkeit spricht, heißt so viel wie den Forderungen des Gesetzes entsprechend oder gerecht sein, heilig sein. Und das geht nur mit dem Heiligen Geist. Da, wo Heiliger Geist nicht ist, da ist Religion möglich. Da können Menschen eine Menge tun. Kirchensteuer bezahlen, die können sich taufen lassen, die können konfirmiert werden, die können kirchlich heiraten, die können sich in Kirchenvorstand wählen lassen, die können irgendwann auch kirchlich beerdigt werden. Halt nicht. Wenn aber kein Heiliger Geist da ist, das ist alles wertlos. Das ist falsche Frömmelei, das ist Heuchelei, so sagt es die Bibel. Scheinheiligkeit, Frömmelei, Bigotterie, eben falsche Frömmigkeit, Religion. Das taucht alles nichts, das hat alles keinen Wert, was Menschen aus sich heraus produzieren und sei es noch so ethisch und moralisch gut und anständig. Das, was wichtig ist für richtige, wahre Frömmigkeit, ist der Heilige Geist, der dann nämlich alles wirkt in uns und durch uns. Ohne Geist Gottes ist alles nur Religion, taucht nichts und da kann keine Frömmigkeit sein. Und das ist entscheidend für einen frommen Menschen, dass er den Heiligen Geist hat. Den Heiligen Geist zu haben, das ist genauso etwas, was man weiß, wie man weiß, dass ich ein Auto besitze oder ein Auto nicht besitze. Wie ich genauso weiß, dass ich verheiratet bin oder nicht verheiratet bin. Da gibt es keinen dazwischen. Das habe ich oder das habe ich nicht. Und heute Morgen sind Menschen hier, die haben den Heiligen Geist. Die können auch berichten von ihrer Wiedergeburt, sei es, wann es passiert ist, punktuell oder dass das ein längerer Prozess war, aber die wissen ganz genau, dass sie den Heiligen Geist haben. Kennzeichen übrigens dafür, dass man den Heiligen Geist hat, ist, dass man sagt, von Herzen sagt, Jesus Christus ist der Herr meines Lebens. Er ist der wahre Gott. Wenn du das wirklich gläubigen Herzen sagst, weil verbal können wir es ja alle ausdrücken, diesen Satz kann jeder nachsprechen, aber wenn du das in deinem Herzen glaubst und darauf vertraust, dann hast du den Heiligen Geist. So sagt es die Bibel im Römerbrief, niemand kann Jesus den Herrn nennen als durch den Heiligen Geist. Wenn du das aber nicht kannst, dann hast du den Heiligen Geist nicht. Wenn du sagst, naja, Jesus, das ist ein Religionsstifter, ein ganz besonders toller Mensch, ein moralisches Vorbild, aber der Herr meines Lebens, der Christus Gottes, wenn du das nicht von gläubigem Herzen sagen kannst, dann hast du den Heiligen Geist nicht. Und da möchte ich heute Morgen an diesem ersten Punkt auch diejenigen rufen, die das nicht von ganzem Herzen sagen können. Wenn das bei dir so ist, wenn du nicht den Heiligen Geist hast, dann setz dich in Bewegung. Denn dann fehlt dir das Wichtigste für dein Leben. Nicht dein Aktiendepot ist wichtig, nicht deine Blutwerte, die dein Arzt dir vorlegt oder weiß der Kuckuck irgendwas, das Haus, das du zu betreuen hast, sondern dass du den Heiligen Geist hast. Das ist das Allerentscheidendste für dein Leben. Übrigens, das ist nicht nur eine Frage, die ich immer wieder den Menschen zu stellen habe als Pastor, das ist eine Frage der Bibel. Als Apostel Paulus einmal nach Ephesus kommt, ist durchs Hochland gezogen, da kommt er hin und da findet er Jünger. Also nicht Leute, die vom christlichen Tun keine Ahnung hatten, sondern Leute, die schon in der Gemeinde in Ephesus richtig mitgemacht haben. Aber der Apostel Paulus weiß sofort, hier stimmt was nicht. Und er fragt ihr als erstes, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr getauft wurdet? Habt ihr den Heiligen Geist? Das sagen die, wir wissen noch nicht mal, dass es einen Heiligen Geist gibt, nicht? Also die machen schon in der Gemeinde mit, die sind volles Programm dabei, aber einen Heiligen Geist haben sie nicht. Und da muss Paulus nochmal ganz von vorne anfangen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gemeinde, wenn ihr jetzt hier den Heiligen Geist habt, und ich denke, ja, das haben wir immer wieder gehört, betet jetzt bitte im Stillen für die Leute unter uns, die jetzt hier sind, die den Heiligen Geist nicht haben, dass Gott sie jetzt anspricht. Und es ist auch keine Schande, wenn man schon 20 Jahre in die Gemeinde geht und im Prinzip immer so gedacht hat, naja, die anderen, die sind ja so ganz besonders fromm, aber ich kann es im Herzen nicht glauben. Dann fehlt dir der Heilige Geist. Und dann lass dich in Bewegung setzen, auf dass du gerettet wirst. Denn ohne Heiligen Geist ist keine Frömmigkeit möglich, ist kein gerechtes Leben vor Gott möglich und da wird es auch kein ewiges Leben geben. Und da kannst du in der Gemeinde mitgemacht haben, so viel wie du willst. Da kannst du gespendet haben, da kannst du gute Werke gemacht haben, dich bemüht haben, wie du möchtest. Wenn du eines Tages ohne den Geist Gottes vor dem Allmächtigen stehst und ohne den Geist Gottes bist du nicht nur das Kreuz von Golgatha geführt worden, dann ist das Blut Christi über deinem Leben nicht. Dann bist du verloren für Zeit und Ewigkeit. Und Gott ruft dich in diesem Taufgottesdienst, ruft dich und fragt dich, bist du schon bei mir oder bist du nicht bei mir? Und wenn du nicht bei mir bist, dann lass dich einladen, ich möchte, dass du mein Kind bist. Auch mit Jana ist das so. Jana ist heute Morgen getauft worden. Das ist was Wunderbares. Formale Aufnahme in die Kirche. Und ich weiß nicht, was passieren wird in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Aber eins ist klar, wenn sie nicht den Heiligen Geist bekommt, dann ist das, was heute Morgen geschehen ist, reines Wasserhandeln. Dann ist es nichts. Erst wenn sie den Heiligen Geist hat, wird das zur Vollendung kommen. Nämlich, dass das Ja Jesu Christi Bestand haben wird bis in alle Ewigkeit und dass sein Blut auch über ihrem Leben ist. Das gehört für gelingendes Leben, für frommes Leben fundamental dazu, dass wir den Heiligen Geist haben. So wie Simeon, der ein frommer, gottesfürchtiger Mann war und der den Geist Gottes hatte. Das ist das Erste. Ein frommer Mensch hat den Heiligen Geist. Ein Zweites. Ein frommer Mensch erfährt Weisung durch den Heiligen Geist. Wir lesen hier in unserem Predigtext. Und Simeon war ein Wort zuteil geworden von dem Heiligen Geist. Er solle den Tod nicht sehen, er habe denn zuvor den Christus des Herrn gesehen. Und er kam auf Anregen des Geistes in den Tempel. Also dieser Simeon, der hat nicht nur den Geist, sondern er hat auch Kommunikation mit dem Geist, er erfährt klare Weisung. Erstens kriegt er gesagt, du wirst nicht sterben, bis du den Christus gesehen hast. Und zweitens kriegt er an einem ganz besonderen Tag gesagt, mach dich auf, geh in den Tempel. Weisung durch den Heiligen Geist. Und wenn Sie die Bibel kennen, dann wissen Sie, dass das immer wieder passiert, dass Gott durch seinen Geist zu Menschen spricht. Denken wir die, heute Morgen haben wir Taufe, an diese wunderbare Geschichte, Apostelgeschichte 8 halt nicht, der Kämmerer aus dem Morgenland, nicht? Da steht dann halt nicht von dem Philippus, da heißt es, der Geist aber sprach zu Philippus, geh hin und halte dich zu diesem Wagen, nicht? Der Evangelist wird genau hingeschickt, nicht zu diesem Kämmerer. Oder als Saulus dann gekommen ist nach Damaskus, nicht, und er geblendet worden ist von Jesus und jetzt blind da sitzt, da kriegt einer der Jünger, Hananias, einen Befehl vom Geist, geh los und wende dich dem zu. Da wendet er es noch ein und sagt, ja, da hast du dich vertan, guter Herr, nicht, also der doch nicht, das ist ein ganz großer Drecksack, halt so nach dem Motto, aber der Geist sagt, nein, geh hin, er ist mein auserwähltes Werkzeug. Oder auch als die Missionsreisen beginnen, das können Sie alles nachlesen halt, nicht? Also erste Missionsreise, nicht? Der Geist sandte aus, nicht? Der Heilige Geist sagte eben Barnabas und Paulus, nur los, ihr müsst das Evangelium rausbringen. Der Geist gibt Weisung den Männern und Frauen Gottes. Und nicht nur in der Apostelgeschichte, im Lukas-Evangelium, die ganze Bibel hindurch, nicht? Der Geist Gottes kommuniziert mit den Seinen halt, nicht? Lesen Sie die Geschichten von Mose halt, nicht? Wie er immer die Weisung bekommt, wie das Volk zu führen hat. Ein David, also der Geist Gottes gibt dem frommen Menschen Weisung. Das ist etwas ganz Selbstverständliches. Und auch ich jetzt, wenn ich hier stehe, nicht? Das ist nicht nur eine Frage für die Zeit der Bibel. Heute Morgen, wenn ich jetzt vor der Predigt gebetet habe, nicht nur direkt auf der Kanzel, auch in der Sakristei mit den Kirchvorstehern, dann beten wir und bitten wir um die Führung, nicht? Die Führung für diesen Dienst durch den Heiligen Geist. Denn das ist nicht selbstverständlich. Man kann den Geist Gottes haben, aber man kann den so auf ganz leise gestellt haben. Meine Schwester hat einmal meiner Mutter ein Handy geschenkt. Meine Mutter ist eine sehr dickköpfige Frau in vielen Bereichen, halt eine sehr liebevolle, tolle Frau halt, nicht? Aber die ist eben so mit neuen modischen Dingen nicht so bewandert, nicht? Und meine Schwester hat ihr irgendwann ein Handy geschenkt, nicht? Das hat sie auch genommen, aber das hat die nie angestellt. Der hat das Handy da liegen halt, nicht? Aber stellt das einfach nicht an. Also die hat ein Handy, aber die benutzt das nicht. Deshalb kann sie natürlich auch mit dem Handy nicht sprechen. Und ganz so ist es auch mit dem Heiligen Geist. Man kann den Heiligen Geist haben, aber man kriegt überhaupt nicht mit, wie der zu einem spricht, nicht? Man führt ja so ein Christsein, das so fast auf Null gestellt ist. Das ist ein ganz großes Problem, auch schon in der ersten Gemeinde gewesen. Paulus schreibt mal im Galaterbrief, Galater 5, 25, genau zu diesem Problem. Da ruft er den Galatern zu: Wenn wir nun im Geist Gottes leben, so lasst uns auch im Geist Gottes wandeln. Also will damit sagen, wenn ihr nun den Geist Gottes habt, nicht, dann hört auch gefälligst auf seine Weisungen, die er euch gibt. Und das tut Gott. Er gibt einem frommen Menschen Weisung durch den Heiligen Geist. Nicht nur dem Simeon, nicht nur den Menschen in der Bibel, uns allen. Jetzt erlebe ich das in der Seelsorge immer wieder, dass Menschen zu mir kommen und sagen, ja, Latzel, Sie postulieren das immer so vollmundig, halt nicht, aber ich kriege keine Weisung vom Heiligen Geist. Ich höre gar nicht, wie Gott zu mir spricht. Wenn mir das jemand sagt, dann gehe ich immer zwei Punkte durch, um zu gucken, wo kann das denn dran liegen. Nicht? Also so ähnlich wie meine Mutter sagen würde, ja Junge, ich habe doch jetzt hier so ein Handy, wieso höre ich denn da nichts durch? Nicht? Dann würde ich sagen, Mutter, du musst das erstmal anschalten. Nicht? Und wenn es angeschaltet ist, dann musst du auch deine PIN eingeben. Nicht? Erst dann funktioniert das Ding. Also so, man muss schon ein paar Dinge berücksichtigen. Halt, nicht? Und so ist es auch bei dem Sprechen durch den Heiligen Geist. Ich frage dann immer wieder, wenn Leute das sagen, ja, ich höre gar nicht, wie der Geist Gottes spricht. Ich sage, liest du denn erstens intensiv in der Bibel und hörst du auf die bibeltreue Predigt? Liest du wirklich jeden Tag im Wort Gottes? Nimmst du dir Zeit, wirklich damit auseinanderzusetzen? Und dann sagen die meisten Menschen schon, nein, das tue ich nicht. Das ist bei ganz vielen Leuten ein Problem halt, nicht, dass sie sich gar nicht dem aussetzen, wo Gott spricht. Gott hat zwar auch andere Wege, als durch sein Wort zu sprechen, aber das sind Sonderwege. Es gibt einen Kardinalsweg, wie Gott spricht, nämlich durch sein Wort, durch die Heilige Schrift. Hier spricht uns Gott an. Und wenn wir uns Zeit nehmen, darauf hören und dann auch darum beten, dass Gott spricht, dass wir es verstehen, dann werden wir merken, wie auf einmal es zu unserer Ansprache wird. Das ist ja das Tolle beim Bibellesen halt nicht. Und deshalb werbe ich ja immer so fürs Bibellesen halt. Nicht, dass ihr es machen müsst als religiöse Leistung, sondern dass ihr wirklich da einen Drang zu habt, weil ihr hört, dass Gott zu euch spricht. Und wer das hört, den muss man nicht mehr motivieren zum Bibellesen. Gott spricht durch sein Wort. Wie gesagt, es gibt noch andere Wege. Gott kann auch durch Träume sprechen. Gott spricht auch durch Engelsoffenbarung. Das ist gar keine Frage. Aber das sind eher die außergewöhnlichen Wege. Ich möchte Ihnen das an einem Beispiel deutlich machen. Wenn ich mit meiner Frau spreche, dann geschieht das normalerweise von Angesicht zu Angesicht. Vielleicht sprechen wir noch übers Telefon. Was meine Frau nicht macht, die hat mir noch nie einen Fax geschickt und die hat auch noch nie ein Telegramm zu mir geschickt. Könnte die auch machen, aber hat sie noch nie getan. Und so ist es auch bei Gott. Manche Leute, die warten quasi auf ein Telegramm, nicht? Aber sehen gar nicht, wie Gott sie in Wirklichkeit immer wieder anspricht, nicht? Der erste und Kardinalsweg ist der Weg durch das Wort Gottes und durch die Predigt. Und bitte, wenn ihr Antworten von Gott braucht, wenn ihr hören wollt, wie seine Stimme spricht, wie der Heilige Geist euch Weisung gibt, dann lest in der Bibel. Und ihr werdet immer wieder finden, wie der Herr genau in eure Situation hineinspricht. Jetzt kenne ich aber auch das Problem, dass Leute in der Bibel gelesen haben und sagen, ich höre trotzdem nichts. Ich habe nichts mitgekriegt, ich kriege es nicht so mit. Was ist denn jetzt? Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Ich sagte eben bei dem Handy nicht, man hat es eingeschaltet, aber der PIN ist noch nicht drin. Ne? Es gibt eine Sache, die die Stimme Gottes blockiert. Und zwar ist das Sünde. Wenn wir an erkannter Sünde festhalten, das heißt, wenn Gott uns klar gezeigt hat, es gibt Dinge, die sind nicht in Ordnung in deinem Leben und wir die nicht verändern, dann stellt irgendwann Gott die Stimme ab. Dann spricht er nicht mehr. Das ist zum Beispiel, können Sie nachlesen in der Bibel, nicht? Als Jesaja berufen wird, da schickt er den Propheten zum Volk Israel und er sagt, predige, damit sie verstockt werden, ne? Damit die Ohren richtig zu sind. Nicht? So einen Auftrag kriegt der Prophet Jesaja, weil die eben an Sünde festhalten, weil sie sich an anderen Größen orientieren, an anderen Göttern und an anderen Mächten in dieser Welt, als an alleine am allmächtigen Gott. Und wenn das geschieht, dann stellt Gott irgendwann eben auch aus. Und dann lesen wir in der Bibel und es passiert nichts mehr. Und das ist dann das Zweite, was ich euch bitten möchte zu prüfen. Wenn ihr sagt, naja, ich lese in der Bibel, aber ich höre nicht die Stimme des Sohnes Gottes. Ich höre nicht das, was der Heilige Geist mir sagt. Dann hat es zu tun mit Sünde in eurem Leben. Und das ist dann interessant zu schauen, wo ist man denn dran? Und meistens ist es so, wenn ich mit Menschen gesprochen habe, dass man sofort sagen konnte. Die konnten sofort sagen, ja, da ist der Punkt, nicht? Und da konnte man genau sagen, das musst du beseitigen und dann. Dann wird es wieder fließen, was Gott dir zu sagen hat. Ein frommer Mensch erfährt Weisung durch den Heiligen Geist, nicht nur der Simeon. Wenn ihr im Wort Gottes lest, wenn ihr Gott bittet um seine Führung, dann werdet ihr das erleben. Das wisst ihr natürlich alle, die ihr im Glauben steht, halt nicht, wie wunderbar das ist, nicht? Und ich könnte nicht leben ohne das, dass ich weiß, dass mein Heiland und Herr immer wieder direkt zu mir spricht und ich seine Stimme hören darf für mein Leben. Ein dritter Punkt, was einen frommen Menschen ausmacht. Ein frommer Mensch dient Jesus. Er dient Jesus. Wahre Frömmigkeit bringt zwei Dinge hervor. Einmal das Lob Gottes und zum anderen den Segen für den Mitmenschen. Daran erkennt man auch äußerlich, ob jemand wirklich ein wirklich frommer Mensch ist oder ob es so diese unechte Frömmigkeit, geheuchelte Frömmigkeit ist. Ein wirklich frommer, der lobt Gott, so wie hier eben. Nicht? Da heißt es im Vers 28, als er den Heiland am Arm hat, also so in ganz besonderer Nähe mit Gott ist. Nicht? Er hat den Heiligen Geist und hat Jesus auf den Armen. Da lobt er Gott, so heißt es, und lobte Gott. Er lobt Gott. Das ist was anderes, ich sage das immer wieder, als das Danken für Gott. Nicht? Danken und Loben ist ein Unterschied. Also wenn der Herr euch bewahrt hat oder wer mich jetzt bewahrt hat vor 3 Wochen, dass nichts Schlimmeres passiert ist, dann danke ich Gott. Ich sage, danke Herr, dass du mich bewahrt hast, dass das nicht schlimmer war. Oder wenn ihr als Schüler in der Schule eine gute Note geschrieben habt, nicht? Wir haben jetzt ja noch Schulferien halt nicht, da dankt man für gut, dass ich so tolle Noten habe. Oder wenn man eine tolle Ehefrau hat, dann dankt man Gott dafür halt nicht. Aber das Lob Gottes ist etwas anderes als das Danken. Das Loben ist das Schwärmen von Gott, ohne dass es dann konkreten Anlass gibt, nicht? Das wirklich, dass es aus einem rausbricht, dass man einem Menschen begegnet und sagt, wir haben so einen tollen Heiland in Jesus Christus. Der ist so super und so wunderbar, nicht? Dass der gar nicht die Klappe halten kann, von diesem Jesus zu reden. Das ist ein Zeichen vom frommen Menschen. Um das jetzt mal deutlich zu machen, wie sowas anlasslos ist, dieses Loben, möchte ich ein Beispiel gebrauchen, was vor einigen Wochen war, als Deutschland da in Brasilien Fußball gespielt hat, nicht? Und die deutsche Fußballnationalmannschaft Weltmeister wurde, nicht? Am nächsten Tag nach dem Halbfinale, als dann Brasilien sensationell 7-1 geschlagen wurde, nicht? Also da kamen alle Leute an, ob Fußballfans oder nicht, und schwärmten, nicht, auf einmal von der Fußballnationalmannschaft. Also die haben ja gespielt, der Toni Kroos, nicht? Also wie die platt gespielt haben, nicht? Da war gar kein Anlass. Wer von uns hat denn irgendwas zu tun mit der deutschen Fußballnationalmannschaft? Aber auf einmal war das in unser aller Munde, nicht? Aber was sind das nicht für Fußballspieler? Und was haben wir denn für eine Nationalmannschaft, nicht? Und es wurde gelobt und gesagt, und der Jogi Löw, nicht? Und es war ja, man überbot sich ja, nicht? Also wir waren ja in so einem kollektiven Lobeszustand halt, nicht? Und da habe ich mir gewünscht, Mensch, wenn wir doch mal so von Jesus sprechen würden, nicht? War sicherlich eine gute fußballerische Leistung, aber das war nur ein Spiel, ne? Aber was haben wir in diesem großen, herrlichen Gott, der das Universum mit einem Wort geschaffen hat, nicht? Der uns erlöst hat auf Golgatha, nicht? Und wenn das tief in uns drin ist, nicht? Dann werden wir genauso in Gespräche hineingehen wie damals nach dem Halbfinale, wo man einfach ansatzlos eben gesprochen hat, hast du gestern gesehen? Oh, und wie toll, nicht? Dann werden wir sagen, und Jesus, wie toll ist dieser Jesus? Wie groß ist dieser Gott halt, nicht? Dass man ihm die Ehre gibt halt, nicht? Und das ist Kennzeichen, das eine Kennzeichen für einen frommen Menschen, dass man das wirklich tut, dass jemand hinkommt und lobt und preist Gott halt nicht. Dass man nicht die Klappe halten kann davon, nicht? Als die Apostel halt nicht, Apostelgeschichte 4, die da von Jesus geschwärmt haben, in Jerusalem verhaftet werden vom Hohen Rat, werden gefoltert und kriegen dann gesagt, so liebe Freunde, also ihr könnt jetzt gehen, ihr seid frei, aber, wenn ihr nochmal von Jesus redet, dann gibt es großen Ärger, nicht? Und dann sagt die, wir können gar nicht schweigen von dem. Wir können überhaupt nicht schweigen, geht überhaupt gar nicht, nicht? Also alles könnt ihr machen, nicht? Und dann können sie trotzdem gehen. Und sie sind auch dankbar, dass sie geprügelt worden sind dafür, dass sie für Jesus halt gefoltert worden sind, nicht? Das bricht aus dir raus, nicht? Aber das ist wirklich ein Kennzeichen, wenn der Heilige Geist in dir ist, du wirklich ein frommer Mann, eine fromme Frau bist, nicht? Dass du wirklich Gott lobst, das ist das eine, nicht? Das Kennzeichen für wahre Frömmigkeit, wenn du Jesus dienst halt, dass du Gott lobst. Und das zweite ist, dass du Menschen segnest. Also, ist ja wie beim Doppelgebot der Liebe, das geht ja auch in zwei Stoßrichtungen. Du sollst Gott lieben, von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst, nicht? Das Horizontale und das Vertikale. Und so ist es auch hier mit dem Dienst für Jesus. Einmal Gottes Lob, das ist der eine Teil, aber das andere ist auch, dass du eben zum Segen für Gottes wirst halt, nicht? Für Segen für andere Menschen wirst. So heißt es hier in Lukas 2,34, im letzten Teil unseres Predigttextes, und Simeon segnete sie. Maria und Josef, die wissen gar nicht, was hier passiert, nicht? Also sie wundern sich über das, was da abgeht, nicht? Also die sind auch noch nicht wiedergeboren, nicht? Also so, die kriegen zwar eine Menge mit, aber so richtig wissen, was passiert, tun sie nicht. Aber tolles, Gott hat seinen Mann dahingestellt und er segnet die beiden. Und das ist ein Kennzeichen eines frommen Menschen, dass er für andere Menschen zum Segen wird. Für andere Menschen zum Segen wird. Übrigens nicht nur der Simeon. Immer wieder sind die Männer und Frauen Gottes immer wieder zum Segen für andere geworden. Schon bei der Berufung Abrahams, nicht? Der 1. Mose 12, da heißt es, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Nicht? In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. In der Bergpredigt sagt uns der Herr Jesus, segnet auch die, die euch fluchen, nicht? Da gibt das Befehl seinen Jüngern, segnet, ihr sollt segnen. Oder 1. Petrus 3, da heißt es, vergeltet nicht Böses mit Bösen, sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr den Segen ererbt. Nicht, wir haben den Segen Jesu Christi so reichlich bekommen. Nicht, wir sind so gesegnete Menschen, wenn wir den Heiligen Geist haben. Aber wenn wir den Heiligen Geist haben, dann dürfen und sollen wir auch von diesem Geist, von diesem Segen an andere weitergeben. Dann sollen wir austeilen, für andere zum Segen werden. Wenn der Geist Gottes, der Geist Jesu in uns ist und wir auch im Geist wandeln, nicht, dann werden wir auch so sein wie Jesus Christus. Und dann werden wir zu seinen Händen, zu seinen Füßen, dann werden wir zu seinem Mund und auch zu seinem Portemonnaie in dieser Welt. Und das ist was ganz Tolles, wenn man durch die Welt gehen kann und darf und immer wieder schaut, wo kann ich denn zum Segen für andere Menschen werden? Das ist mal ein Programm für die nächste Woche, dass ihr gucken dürft, die ihr bei Jesus seid, zu gucken, wo könnt ihr denn zum Segen für einen anderen Menschen werden? Wo könnt ihr denn wirklich einem anderen im Namen Jesu was Gutes tun? Auch wenn der vielleicht gar nicht im Glauben ist. Auch wenn er vielleicht jemand ist, der eigentlich gegen euch steht, der Böses vielleicht über euch sagt oder sowas. Ihr dürft zum Segen werden. Das ist was ganz Tolles. Das kann der natürliche Mensch nicht. Wenn uns jemand was Schlechtes tut, dann neigen wir dazu, zurückzuzahlen halt nicht. Aber der Mensch in Jesus Christus mit dem Heiligen Geist nicht. Das ist Kennzeichen wahrer Frömmigkeit. Der lobt nicht nur Gott, sondern der wird auch zum Segen für andere Menschen. Da mache ich euch Mut, einfach zu gucken, nicht für die nächste Woche, wo der Herr euch da Aufgaben hinlegt, nicht wo ihr zum Segen werden dürft und könnt an anderen. Das ist das Dritte gewesen. Ein frommer Mensch dient Jesus durch das Lob Gottes und durch das Segnen anderer Menschen. Und ein Viertes und Letztes. Ein frommer Mensch wartet auf Jesus. Hier heißt es zu Beginn des Predigttextes, Simeon wartete auf den Trost Israels. Das ist eine Umschreibung für den Messias, eben für Jesus. Er hat auf den Messias gewartet, auf den Trost Israels. Das war so das, was sein Leben bestimmt hat. Der hat gewartet darauf, dass der Heiland kommt. Als ich jetzt in diesen 3 Wochen ziemlich viel Zeit hatte, und viele meiner Pläne, die ich gemacht hatte, ich wollte ja heute Abend nach Düsseldorf fahren, dann nach Russland fliegen, all diese Dinge machen, da habe ich mich so gefragt, Olli, worauf hast du denn eigentlich in der letzten Zeit gewartet? Worauf hast du eigentlich in diesem Monat August gewartet? Und hätte ich sagen können, worauf ich gewartet habe. Natürlich, wie gesagt, diese tolle Russlandreise, die ich heute Abend nicht antreten werde, da habe ich drauf gewartet. Da habe ich das ganze Jahr schon drauf gefreut. Nicht? Das sollte so ein ganz großes Highlight sein. Da habe ich mich drauf gefreut. Nicht? Auch die Zeit mit meiner Familie auf Usedom, auch da wollte ich dann jagen und Dinge machen, ganz vieles. Darauf habe ich gewartet, darauf zugelegt. Und so ganz viele Programme. Da hatte ich einiges in der Vorbereitung für die Gemeinde, nicht so dieses Gemeindeorganisatorische, so ganz vieles gewartet. Und da hat sich mir die Frage gestellt, Olaf Latzel, hast du auf den Trost Israels, auf deinen Trost gewartet, auf Jesus? Hast du den erwartet in der letzten Zeit? Und da musste ich ein ganz klares Nein sagen. Auf ganz viele irdische Dinge, da hatte ich mich eingestellt. Die hatte ich erwartet und die waren in meinen Planungen so drin. Aber auf den Trost Israels habe ich nicht gewartet. Jesus ist ja nicht nur in diese Welt gekommen, sondern er wird auch wiederkommen. Und ich weiß es ganz genau, nicht an wie vielen Stellen das steht, nicht, dass wir ihn erwarten sollen. Dass das wichtig ist. Und ich musste sagen, nein. Und jetzt lese ich das hier in diesem Predigttext. Da war ein frommer Mensch. Und das ist ein Kennzeichen wahrer Frömmigkeit, dass einer auf Jesus Christus wartet, dass er ihn erwartet, nicht, dass er sich auch freut, nicht an dem Irdischen, was hier ist, das dürfen wir alles mitnehmen, aber dass man vor allen Dingen eine Ausrichtung hat auf die Ewigkeit, auf den Heiland hin, auf Jesus Christus, den wiederkommenden Herrn. Das macht wahre Frömmigkeit aus. Und ich musste für mich feststellen, habe ich nicht drauf gewartet. Und dann ist mir ein Wort Luthers ins Gedächtnis gekommen. Luther hat mal einen wichtigen Satz gesagt, hat gesagt, das christliche Leben ist nicht ein fromm Sein, sondern ein fromm Werden. Das heißt nicht, es ist ein Zustand, den wir immer haben, den wir ständig behalten, sondern es ist etwas auf dem Weg, wo wir hin sind. Luther macht das dann im Weiteren deutlich, dass er sagt, halt nicht, damit dürfen wir immer wieder neu anfangen. Und ich bin da traurig drüber geworden, nicht, dass ich da so versagt habe, als Pastor zumal, als hauptamtlicher Christ, dass ich nicht auf Jesus gewartet habe, dass ich auch häufig nicht zum Segen für andere Menschen geworden bin, halt nicht, auch dass das Lob Gottes häufig nicht in meinem Munde ist, halt nicht. Und da bin ich traurig drüber geworden. Aber wie gesagt, an diesem Wort Luthers habe ich es verstanden zu sagen, es ist eben kein bleibender Zustand, das weiß ich auch, sondern immer wieder ein neuer Anfang. Und dazu hat mich dieser Bibeltext ermutigt, neu einen Anfang in meiner Frömmigkeit zu nehmen. Neu, um den Geist Gottes zu bitten. Neu darauf zu hören, was Gott mir an Weisungen sagt. Neu hinzugehen und wirklich zu sagen, mit meinem Leben Jesus, Gott zu loben, für für andere zum Segen zu werden und durch den Heiligen Geist wirklich auch die Ausrichtung auf den Heiland zu haben. Christliches Leben ist nicht ein fromm Sein, sondern ein fromm Werden. Und dazu möchte ich euch, die Wiedergeborenen, einladen, euch neu aufzumachen, wirklich der Frömmigkeit nachzulaufen. Und vielleicht ist es ja auch so gegangen, dass ihr jetzt gesagt habt, naja, dem werde ich nicht ganz so gerecht. Nicht das Warten auf Jesus, das Segen für andere Menschen zu sein, auch das Lob in meinem Mund, Mensch, meine Güte, da ist doch ganz viel, wo Defizitäres ist. Dann dürft ihr das und das Kreuz bringen, Jesus um Vergebung bitten und ihn neu bitten, dass er euch seinen Geist gibt, auf dass er euch ausrüstet und euch zu frömmeren Männern und Frauen macht. Was einen frommen Menschen ausmacht, ein frommer Mensch hat den Heiligen Geist, ein frommer Mensch erfährt Weisung durch den Heiligen Geist, ein frommer Mensch dient Jesus, ein frommer Mensch wartet auf Jesus. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als all unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn.